Deutschlandfunk. Hintergrund.
Russland-Sanktionen. Ostdeutsche Unternehmer und Wissenschaftler wägen ab. Eine Sendung von Silke Hasselmann.
Ahoi und Laien los, alles Gute für unser Hansesel, die 31. Hansesel.
Ein Augusttag in Rostock-Warnemünde. Mit einer kleinen Schiffsglocke läutet die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig eine besondere Parade ein. 4 Tage lang werden sich mehr als 100 Traditionssegelschiffe und Yachten aller Art und Größe auf der Ostsee und auf dem Fluss Warnow präsentieren. Was fehlt, ist ein Wiedersehen mit den imposanten Großseglern Krusenstern, Mir und anderen Schiffen und Besatzungen aus Russland. Sie waren in diesem Jahr vom Veranstalter nicht erwünscht, eine Folge des Angriffs Russlands auf die Ukraine. Für die Hansestadt Rostock als Gastgeber zwar bedauerlich, ökonomisch aber nicht erheblich. Anders geht es vielen Rostocker Wirtschaftsunternehmen und Wissenschaftseinrichtungen, die bis zum Kriegsausbruch am 24. Februar enge Geschäfts-, Handels- oder Forschungsbeziehungen mit russischen Partnern pflegten und die nun in den Strudel von Sanktionen geraten. In den ostdeutschen Bundesländern wie Mecklenburg-Vorpommern sei das besonders stark zu spüren, habe man es hier doch mit vielen Unternehmern zu tun, die noch eine DDR-Biografie und eine besondere Verbindung zur Sowjetunion, später Russland, hätten.
Die mitgearbeitet haben an vielen Projekten in Russland und deshalb sind natürlich Kontakte nach wie vor da,
sagt der Bundestagsabgeordnete Hagen Reinhold am Rande einer Rundfahrt durch den Rostocker Überseehafen. Seit 2017 ist der gebürtige Mecklenburger Sprecher der Ostdeutschen Landesgruppe in der FDP-Fraktion und außerdem zuständig für die maritime Wirtschaft. Gerade von Unternehmern, die aus Ostdeutschland kämen oder die dort arbeiteten, höre er zunehmend Zweifel an der Wirksamkeit der EU-Wirtschaftssanktionen gegen Russland.
Unternehmer sagen sehr oft, wir können das verstehen, wir können die Sanktionen verstehen, wir teilen das auch, was Bundesregierung und die Europäische Union machen, aber die Menschen, mit denen unterhalten wir uns selber nach wie vor. Wir spüren, das sind nicht alles Menschen, die das System Putin mittragen, sondern die gehen unternehmerisch eben ihrem Geschäft nach und oftmals verstehen sie eben nicht, wenn man das System Putin treffen will, warum sind es diese Firmen, warum sind es gerade die Menschen, die man über Jahre hinweg kennt, warum trifft das eben ein Unternehmen, was vermeintlich Sachen immer wieder exportiert, die so sehr gar nicht mit Energieversorgung zu tun haben, die schon länger im Fokus stehen.
Dazu kommt die wachsende Sorge um unerwünschte Rück- und Nebenwirkungen. Schon die rund 60 EU-Sanktionen, die Brüssel wegen der Krim-Annexion 2014 verhängt hat und die bis heute gelten, sorgten vor allem in Ostdeutschland für einen deutlichen Rückgang der Exporte. Wie eine Studie des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft 2019 belegt, verkauften beispielsweise die Unternehmen in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern schon bald rund ein Viertel weniger Ware nach Russland als im letzten sanktionsfreien Jahr. Das Szenario wiederholt sich nun. Seit Ende Februar führt Russland Krieg gegen die Ukraine und allein die Europäische Union hat laut dem Statistikportal Statista mittlerweile 883 Sanktionen gegen Moskau verhängt. Umgekehrt verlängerte Russland seine Importverbote für bestimmte EU-Lebensmittelprodukte zum Leidwesen vieler Molkereien in Mecklenburg-Vorpommern. Deshalb sieht der Bundestagsabgeordnete Hagen Reinhold, der als Handwerksmeister und Bauunternehmer auch im Präsidium der Industrie- und Handelskammer von Rostock sitzt, die Strafmaßnahmen gegen Russlands Wirtschaft skeptisch. Ebenso die Versuche der Bundesregierung, Deutschland sehr rasch unabhängig von russischem Gas, Öl und Kohle zu machen. In vielen Diskussionsrunden in der Vollversammlung der IHK höre er, dass der politische Kurs des Westens nicht viel mehr gebracht habe als eine drohende Gasmangellage und die Aussicht auf eine Stromkrise in Deutschland.
Kein Mensch stellt sich gegen Sanktionen, aber es wird kritisch hinterfragt, sind die zielgerichtet? Schaden die uns oder schaden die Putin? Wie wirkt sich das auf einzelne Unternehmen aus? Es ist ja immer noch ein Unterschied zu sagen, man trägt allgemein Sanktionen mit. Oder ich habe ein Unternehmen, das auf einmal 20% seiner Rohstoffe nicht mehr bekommt, weil sie von einem russischen Händler stammen. Oder einer Lieferverpflichtung nicht nachgehen können, dass man einen abgeschlossenen Vertrag hat, vielleicht sogar schon Geld bekommen hat als Anzahlung und jetzt nicht liefern kann. Oder viel schlimmer vielleicht die Ware geliefert hat, aber die Bezahlung der Ware nicht mehr geht, weil die Finanzströme durch die jetzigen Sanktionen natürlich auch gestört sind.
Okay, dann gehen wir jetzt mal in die Montagehalle. Wir haben insgesamt zwei Montagehallen für die beiden Hauptmaschinenfamilien.
In der Montagehalle der Variovac Systempack GmbH im westmecklenburgischen Zarrentin erklärt Jörg Reimer, wie hier Folienpackmaschinen nach Kundenwunsch entstehen. Mit ihnen lassen sich Lebensmittel wie Käse und Wurst luftdicht einschweißen oder Einwegspritzen und andere Medizinprodukte steril verpacken. Der gelernte Maschinenbauer aus Hamburg machte sich Anfang der 1990er Jahre mit diesem Unternehmen selbstständig, das seine Packmaschinen aktuell in 39 Länder verkauft. Am 23. Februar dieses Jahres waren es noch 40 Länder auf seiner Kundenliste. Doch als er am nächsten Morgen die Nachricht vom Überfall Russlands auf die Ukraine erhielt, habe er sofort entschieden:
Wir machen kein Russlandgeschäft mehr. Wir haben also wirklich konsequent am 24. Februar das Russlandgeschäft eingestellt und unseren langjährigen Partner informieren müssen, dass wir das nicht unterstützen, und haben eigentlich sämtliche Brücken, die wir nach Russland haben, abgebrochen, ganz konsequent.
In diesem Jahr sollten 35 Packmaschinen zu Kunden nach Russland gehen, erklärt Geschäftsführer Jörg Reimer. Man habe bis Mai nur noch jene 17 Maschinen ausgeliefert, deren Auftrag vor Kriegsbeginn bestätigt worden war.
Vertragsbrüchig wollten wir nicht werden, aber wir haben eben gesagt, dass wir ab dem 24.02. keine neuen Verträge mehr abschließen. Durch die Sanktionen sind wir ohnehin gehalten, unsere Ersatzteillieferungen zu überprüfen, ob die nicht unter die Dual-Use-Beschränkungen fallen. Das heißt, ich müsste meinem russischen Kunden sagen, ich darf dir zwar eine Maschine verkaufen, aber Ersatzteile kriegst du nicht. Und das wäre auch irgendwie unfair, den Russen gegenüber das Geschäft zu machen und sie dann hinterher nicht zu supporten. Das kann man auch nicht machen.
Auch Reimers mittelständisches Familienunternehmen mit den 300 Mitarbeitern bleibt von den Unwägbarkeiten nicht verschont, die sich derzeit aus dem Gemisch aus Ukraine-Krieg, Russland-Sanktionen und deutscher Energiewende ergeben. Die geplante dritte Montagehalle wird er erst einmal nicht errichten. Doch im Gegensatz zur brandenburgischen Finanzministerin Karin Lange von der SPD fordert der Zarrentiner Unternehmer nicht, dass die Bundesregierung ihr bisheriges Sanktionsregime überdenken möge. Karin Lange stört vor allem das geplante Einfuhrverbot von jeglichem russischen Erdöl nach Deutschland ab dem 1. Dezember. Damit ginge Deutschland deutlich über das EU-Ölembargo hinaus, und es würde nicht zuletzt die PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt treffen, die alle ostdeutschen Tankstellen mit Kraftstoffen versorgt und das Chemiedreieck in Sachsen-Anhalt mit unverzichtbaren Zwischenprodukten. Doch Unternehmer Jörg Reimer meint, dass die russisch-deutschen Ölgeschäfte nicht länger Putins Kriegskasse füllen dürften.
Also ich bin ein Unterstützer der Sanktionen. Es gibt ja auch ein gutes Sprichwort: Wasch mich, aber mach mich nicht nass, funktioniert nicht. Wenn wir dann diese Sanktionen verabschieden, dann müssen wir sie auch konsequent einhalten, und nur dann können wir Wirkung erwarten. Und wenn wir jetzt anfangen, diese Sanktionen entsprechend aufzuweichen, dann haben wir eigentlich nichts erreicht mit dem, was wir getan haben. Sanktionen sind ja auch eher angelegt auf einen längeren Zeitraum und nicht auf eine kurze, sofortige Wirkung. Aber langfristig werden wir schon das erreichen, damit was erreicht werden muss.
Doch um welchen Preis? Das fragen vor allem ostdeutsche Kollegen und Geschäftspartner mit einem kritischen Unterton, sagt Jörg Reimer.
Also ich habe doch in Gesprächen sehr oft ein gewisses Verständnis für den russischen Standpunkt und die Sichtweise erhalten. Die sagen, wir sollten nicht alles das kaputt machen, was wir über die ganzen Jahrzehnte aufgebaut haben, und wir schaden uns selbst viel mehr. Ich bin einer der Gründungsmitglieder des Vereins von Herrn Sellering, Deutsch-Russische Partnerschaft. Ich reise seit 1999 permanent nach Russland, habe es gesehen von Wladiwostok bis nach St. Petersburg. Viel Herzlichkeit habe ich erfahren, viel Geschäftsfreunde gefunden über die Jahrzehnte. Insofern bin ich kein Russland-abgeneigter Mensch. Nichtsdestotrotz haben wir hier einen kriminellen Angriffskrieg, der zu sehr viel Leid führt, und das darf man bei all den Dingen nicht vergessen.
Ist es wirklich richtig, alle Brücken abzubauen, nicht mehr miteinander zu reden, wenn Sie Strukturen dort drüben haben, die nicht mit der Regierung zu tun haben, die nicht mit Technologie, die waffenfähig ist, oder Ähnlichem zu tun haben?
Gibt Wolfgang Walter zu bedenken. Der Gründer und Geschäftsführer der Norica Kartoffelzucht GmbH, Gruß Lüsewitz bei Rostock, weiß, wie schwierig es sein kann, einmal abgerissene Kontakte nach Russland wieder aufzubauen, gerade wenn es sich um Mitarbeiter in den entscheidenden Ministerien und Behörden handelt. Doch mehr noch. Aus langjähriger Erfahrung mit Exportpartnern, Tochtergesellschaft und der Bürokratie in Russland weiß der aus Bochum stammende Agrarunternehmer:
Es sind einfach andere Spielregeln. Aber wir werden Russland nie los, weil dieses Land ist nun mal da und dieses Land ist riesengroß. Wir müssen irgendwelche Kanäle aufbauen, im Gespräch zu bleiben. Natürlich kann man mit so einer Regierung nicht arbeiten. Natürlich ist ein Überfall, ein Krieg, der da vom Zaun gebrochen wird, in für uns nicht nachvollziehbaren Argumentationen nicht zu dulden. Aber das ist das Regime und das sind nicht die Menschen. Auch ein Putin wird nicht ewig leben. Das ist eigentlich jetzt das, was uns umtreibt und dass Lebensmittel weiter verfügbar sein müssen und damit auch Saat- und Pflanzgut.
Der Export von Pflanzkartoffeln wie auch von Saatgut nach Russland ist weder von EU- noch russischen Gegensanktionen direkt betroffen. Die G7-Staaten hatten sich auf ihrem jüngsten Treffen sogar gegen verordnete Lebensmittelsanktionen ausgesprochen, was für große Erleichterung in der deutschen Agrar- und Nahrungsgüterwirtschaft sorgte. Doch auch das mecklenburgische Unternehmen Norica kommt nicht ungeschoren davon. Der Transport von Gruß Lüsewitz nach oder durch Russland wird bislang zumeist von russischen Speditionen erledigt, erklärt Tigran Richter. Er ist zuständig für das Russland- und Osteuropa-Geschäft. Doch am 16. April dieses Jahres treten in der gesamten EU die Sanktionen gegen Fahrzeuge aus Russland und Weißrussland in Kraft. Polen setzt das konsequent um. Ersatzfahrer und Umgehungsrouten zu finden, zeitaufwendig und sehr teuer.
Davor kostete ein Transport aus Mecklenburg-Vorpommern nach Kaliningrad für einen LKW Pflanzkartoffeln 1.600 Euro. Danach 4.000. Da können Sie sich vorstellen, dass das natürlich enorme Probleme macht. Wir haben dieses Jahr versucht, sehr, sehr schnell unser Frühjahrsgeschäft abzuwickeln. Aber für die nächste Saison, keiner weiß, wie lange der Krieg geht. Keiner weiß, welche Folgen er noch haben wird. Wir können aber nur einmal im Jahr planen. Das heißt, wir produzieren jetzt, stehen im Feld, Pflanzkartoffeln, die eigentlich wieder für die Ukraine, Kasachstan, Weißrussland und Russland gedacht sind. Es kann ja auch Russland mal seine Grenzen zumachen. Keine Ahnung.
Auch weil sämtliche EU-Staaten wegen der Brüsseler Sanktionsmaßnahmen von der russischen Regierung als unfreundliche Staaten geführt werden, ist die Planungsunsicherheit für die deutschen Unternehmen, die weiterhin Russland-Geschäfte betreiben, groß. Moskau kann zum Beispiel den Zahlungsverkehr von Russland in den EU-Raum hinein überwachen und erschweren. Schwierig auch der Handel mit der Ukraine. Dort herrscht Kriegsrecht, was dem Staat jedweden, auch willkürlichen Zugriff erlaubt. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine lastet also auf dem Handel, aber auch auf dem Wissenstransfer. Der Direktor des Rostocker Thünen-Instituts für Ostseefischerei, Christopher Zimmermann, spürt die Folgen in der deutschen Wissenschafts- und Forschungslandschaft deutlich. Seit Monaten sind sämtliche Beziehungen zu staatlichen russischen Einrichtungen wie Hoch- und Fachschulen, Forschungsinstitute, öffentliche Universitäten offiziell tabu. Gemeinsam bearbeitete Themen können noch so drängend sein. Sogar die Klimaforschung werde im Zweifel gestoppt durch die institutionelle Kontaktsperre, erklärt der Meeresbiologe.
Ja, Wissenschaft lebt, ganz vereinfacht gesagt, von Zusammenarbeit. Und der Klimawandel ist ein globales Problem. Das heißt, wir werden den auch nur lösen können, wenn wir global zusammenarbeiten. Wir wissen auch, dass die Permafrostböden in Sibirien der Schlüssel zum Klima auf der Nordhalbkugel sind. Das heißt, diese Kooperationen mit russischen Wissenschaftlern sind für uns im Grunde essentiell. Trotzdem ist natürlich die große Frage, kann man dann einfach sagen, naja, das eine ist Wissenschaft und das andere ist Krieg. Wir trennen die Sachen und machen genauso weiter wie bisher. Ich glaube nicht, dass das funktioniert und bin deswegen auch auf der Seite derjenigen, die sagten, das ist ein klarer Bruch des Völkerrechts. Und das heißt dann auch, dass wir Verbindungen zu russischen Organisationen unterbrechen, einfrieren. Aber bitte immer ganz deutlich mit dem Hinweis, es geht nicht gegen russische Wissenschaftler, es geht nicht gegen russische Bürger. Und ich habe in meinem Institut zum Beispiel eine russische Doktorandin gerade angestellt, die ihre Masterarbeit schon in Hamburg gemacht hat und so weiter. Und ich finde es sehr gut, eben damit auch ein Zeichen zu setzen, es geht nicht gegen Russen, sondern es geht gegen die russische Regierung und den russischen Staat, der diesen Krieg ausübt.
Derweil sind auch in den Gremien auf EU-Ebene sämtliche Russland-Kontakte eingefroren. Vertreter aus dem suspendierten Russland werden nicht mehr eingeladen, dürfen nirgends mitstimmen. Die Folge: Niemand kann Entscheidungen treffen. Auch auf wissenschaftlicher Ebene hat die nunmehr seit 6 Monaten ausgesetzte Kooperation gravierende Folgen. Das spürt man in Mecklenburg-Vorpommern mit seiner langen Ostseeküste und den vielen Forschungsressourcen besonders deutlich. So findet im Rahmen des Internationalen Rates für Meeresforschung üblicherweise eine enge Zusammenarbeit aller Anrainerstaaten statt, also auch mit russischen Institutionen. Die Neva ist der größte Süßwasserfluss, der in die Ostsee mündet. Ohne die dort regelmäßig erhobenen Messdaten und späteren Analysen russischer Partner erfahre man nichts über den Eintrag von Nährstoffen aus Düngemitteln, über die russischen Flüsse und über das Grundwasser, sagt Christopher Zimmermann.
Wir haben die ersten großen Probleme, zu vernünftigen Daten, zu vernünftigen Analysen zu kommen. Aber die Abwägung ist, was können wir alle gegen den Krieg in der Ukraine tun? Und wenn das ein Beitrag ist, der hoffentlich irgendwas hilft, dann machen wir das und müssen damit leben, dass unsere Vorhersagen unsicherer werden.
Ähnliches passiert gerade mit der Mosaik-Expedition zur Arktis, die ohne die Hilfe der russischen Wissenschaftler nicht zustande gekommen wäre. Nun, da es an die Auswertung der vielen Messdaten geht, dürfen die staatlichen russischen Stellen nichts beitragen. Dabei versprechen sich die Forscher auch hier wichtige Erkenntnisse, um das Klimasystem der Erde besser verstehen zu können, meint Christopher Zimmermann.
Natürlich wird uns der Krieg in der Ukraine, die russische Aggression an dieser Stelle in Sachen Umweltprobleme, die wir nur gemeinsam bekämpfen können, um Monate, möglicherweise um Jahre zurückwerfen. Das ist überhaupt keine Frage. Die offene Frage ist, was ist das höhere Gut? Ob der Krieg und die Menschenleben, die das kostet, ohne, aus unserer Sicht ohne Anlass, ob das jetzt das höhere Gut ist oder der Klimawandel. Ich vermute, die Menschenleben, die in der Ukraine verloren gehen, sind das höhere Gut.
Mein Name ist Jens Schanner, ich bin einer der Geschäftsführer des Rostocker Hafens.
Rostock-Nord. Zurück im Rostocker Überseehafen. Die kleine Dampferrundfahrt führt vorbei an dem riesigen Tanker Capricorn Sun. Der hat rund 70.000 Tonnen Rohöl aus den USA mitgebracht. Der Geschäftsführer der Rostock Port GmbH, Jens Scharner, erzählt den Passagieren, dass der Hafen die Transformation hin zu einem grünen Energiehafen ohne fossile Brennstoffe zurückstellen soll, um ab Januar nächsten Jahres mehr Rohöl umzuschlagen als jemals zuvor. Das Öl soll aus Ländern wie Saudi-Arabien kommen und sicherstellen, dass die bislang mit russischem Öl arbeitende PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt weiter produzieren kann, so Jens Scharner.
Wir reden über 7 Millionen Tonnen pro Jahr mindestens. Öl, reines Öl. Dann haben wir alle 14 Tage 3 Schiffe hier, große Schiffe. Also das ist schon ein Quantensprung.
Unterdessen liegt auch das vorerst letzte russische Kohleschiff am Rostocker Kai. Bis zum 19. August soll seine Fracht gelöscht sein. Auch für die russische Steinkohle, die über Jahre im Rostocker Hafen umgeschlagen und im direkt angrenzenden Kohlekraftwerk verfeuert worden ist, wird nun eilig Ersatz gesucht. Er ist sich sicher, dass das Energieunternehmen dafür sehr viel mehr Geld investieren muss und die Kosten auf die einheimischen Verbraucher und Unternehmen umlegen wird, sagt der Rostocker Handwerksmeister und FDP-Bundestagsabgeordnete Hagen Reinhold. Auch deshalb empfehle seine Fraktion für den Umgang mit dem russischen Aggressor eine Orientierung am Magnitsky-Act aus den USA. Dieses 10 Jahre alte Sanktionsgesetz aus der Obama-Zeit ziele präzise auf die Handelnden, die entscheidenden Personen.
Es zielt darauf ab, Personen sich herauszupicken und deren Finanzströme, deren Besitztümer einzufrieren, zu stören, gerade die Sachen, die im Ausland sind, damit man diesen Persönlichkeiten sozusagen den Boden nimmt, weiterzumachen und auch die Möglichkeiten im Übrigen nimmt, vielleicht auch Wahlkämpfe zu beeinflussen, zu spenden und so weiter. Je zielgenauer wir gegen Putin und sein ihn tragendes System von Menschen agieren, umso besser ist es.
Das war der Hintergrund. Russland-Sanktionen. Ostdeutsche Unternehmer und Wissenschaftler wägen ab. Eine Sendung von Silke Hasselmann. Redaktion Ursula Welter.